Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit dem Berliner Gründer Fabian Spielberger. Fabian hat das Schnäppchenportal MyDeals aufgebaut. Über seine tägliche Arbeit hat er aus diesem Grund einen guten Überblick, was in der Fintech- und Kryptowelt passiert. Weil er mit seinen Unternehmen Deal-Plattformen überall auf der Welt betreibt, weiß er auch, wie die Menschen zum Beispiel in Ländern wie Indien oder Brasilien bezahlen und was sie für Apps verwenden. Deswegen haben wir ihn ein Jahr nach unserem ersten Gespräch noch einmal eingeladen. Im Podcast habe ich mit ihm über die wichtigen Nachrichten der vergangenen Tage gesprochen. Die mächtige Cash App will zum Beispiel aus den USA nach Europa expandieren und der Bitcoin-Kurs ist in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Warum er glaubt, dass Apple Pay und Google Pay am Ende gewinnen könnten und welche Krypto-Projekte wirklich Substanz haben, darüber haben wir jetzt im Podcast gesprochen. Los geht's! Hallo Fabian.
Hi Kaspar.
Fabian, wir haben ziemlich genau vor einem Jahr schon einmal gesprochen, vor allem über dein Schnäppchenportal MyDeals. Und wie man damals im Gespräch eigentlich schon ganz gut gemerkt hat, hast du einen unglaublich guten Blick darauf, was in der Fintech-Welt eigentlich passiert und bist auch noch ein Blockchain-Verfechter. Deswegen wollten wir heute über ein paar Themen sprechen, die die Branche gerade so umtreiben. Als erstes Thema, lass uns mal über Schub sprechen. Das ist ein Startup, das du auch mitgegründet hast. Gefühlt hast du ja irgendwie bei allen Schnäppchen- und Deal-Plattformen irgendwie deine Finger im Spiel. Das Unternehmen wurde jetzt vor wenigen Tagen an die Global Savings Group verkauft. Das ist ein Rocket-Startup. Erstmal die Frage, war das ein Grund zum Feiern für dich?
Also klar, ich freue mich auf jeden Fall, dass eine meiner Gründungen in gute Hände übergegangen ist. Ich glaube, Rocket Startup würden die GSG-Jungs
gar nicht so gerne hören. Das mögen die alle nicht, aber Rocket ist auf jeden Fall beteiligt.
Genau, ich glaube, der Lead Investor ist aber Hanse Ventures. HV, Holzbrink, ehemals Holzbrink Ventures, jetzt HV. Und genau, also gibt für mich auf jeden Fall keinen Grund zur Klage. Nach jetzt über 10 Jahren glaube ich, auch mal ein guter Punkt, sozusagen die Führung an wen anders abzugeben. Wobei ich ja selber schon, ich glaube, vor über 7 Jahren operativ aus dem Geschäft ausgestiegen war.
Zur Größenordnung des Deals darfst du ja, glaube ich, nichts sagen, aber...
Nee, genau, das ist Stillschweigen vereinbart worden. Ja.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Capital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Capital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Capital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.capital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du das auch gegründet hast, genauso wie MyDeals und Urlaubspiraten.
Genau, also die beiden Mitgründer sind ja Tim Gibson und Paul Nickel, die beziehungsweise Paul und Jen Nickel, die auch bei mir in Pepper mit dabei sind. Paul und Jen hatten Quidgo in UK gegründet, die größte Cashback-Plattform in UK. Und als ich die beiden dann in 2008 oder so kennengelernt hatte, meinte ich so, ja, eigentlich müssten wir das doch auch in Deutschland machen, einen Cashback-Player, der wirklich den Löwenanteil der Provision sozusagen an den Nutzer weitergibt. Und das damalige Management-Team, also Paul und Jen waren auch schon aus dem operativen Geschäft ausgeschieden, das damalige Management-Team wollte nicht nach Deutschland kommen. Nach einer Weile habe ich sie dann überredet, dass wir es doch gemeinsam machen. Also haben wir dann damals Kipu mit Q, was Schnäppchen, also die Kipu Road in China ist so eine Schnäppchenstraße, haben das dann gegründet Und ich glaube, nach 2 oder 3 Jahren bin ich dann operativ da ausgeschieden, habe es ans Management-Team übergeben. Und später haben wir es dann, das englische Business und das deutsche Business, wieder gemerged. Und dann gab es vor kurzem den Versuch, oder vor kurzem, vor jetzt schon über einem Jahr, mit dem englischen Konkurrenten Top Cashback zu mergen. Da hat leider das englische Kartellamt Nein zugesagt. Meiner Meinung nach extrem unverständlich.
In Deutschland wäre das ja, glaube ich, wahrscheinlich unter diese Grenze gefallen noch, oder?
Genau, knapp. Das wäre knapp unter der Grenze gewesen. Also revenue-mäßig liegt das irgendwo so bei 200 irgendwas Millionen Pfund.
Also beide zusammen.
Gebündelt. Ja. Genau. Und aber in UK ist die Revenue-Grenze deutlich niedriger. Ich glaube mit 75 Millionen Pfund oder sowas. Und die haben das halt ganz konkret auf Online-Cashback bezogen, was natürlich eigentlich Quatsch ist, weil es geht ja eigentlich um Loyalty, also um die generelle Kategorie Loyalty, wo auch die Bonusmeilen hinzuzählen, die klassischen Bonusprogramme, sowas wie Payback oder in UK Nectar. Gut, wenn die Behörde das so sieht, dann kann man da nichts machen.
Wie kannst du so ein paar, jetzt nicht in die Details, sondern so ein paar Zahlen nennen, wie viel Mitarbeiter, wie viel Deals auf der Plattform, dass man so ein bisschen Gefühl kriegt, wie groß das ist?
Genau, also Schub, die deutsche Plattform, um die es ja jetzt wahrscheinlich geht, das sind, ich glaube, so knapp 40 Mitarbeiter. Deals in der Form gibt es so richtig bei Cashback nicht, sondern eher so angeschlossene Partner. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt aus dem Kopf nicht, auf jeden Fall weit über 1000, vielleicht sogar 1500 oder sowas, so in dem Dreh etwa. Und das Prinzip ist so ähnlich, wie man es von Payback kennt, also dass man bei den teilnehmenden Händlern einen Prozentsatz sozusagen zurückbekommt, wenn man über das Portal einkauft. Also statt die Payback-Karte vorzuzeigen, startet man auf schub.de, klickt sich dann weiter zu dem Händler und der bezahlt dann eine Provision an Schub und Schub gibt einen Teil dieser Provision dann an den Endverbraucher weiter.
Wie hoch sind die Rabatte so im Schnitt?
Genau, also es ist von Elektronik ist wahrscheinlich das Niedrigste, was so irgendwie bei 1-2% ist, hoch bis zu Fashion 10-15%. Ganz beliebt natürlich auch Finance oder Travel, wo dann teilweise die Provisionen bei 50, 200 oder sogar 300 Euro liegen können. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Depot umzieht mit einem hohen Volumen oder einen Kredit über viele 1.050 oder 100.000 Euro oder sowas aufnimmt, kann auch schon mal bis zu 1.000 Euro Provision gezahlt werden.
Was ist sozusagen der Anreiz der Händler, da auf die Plattform zu gehen? Weil zum Beispiel bei Payback, bei den Loyalty-Programmen ist ja der Anreiz, dass sie Daten über das Nutzerverhalten bekommen und dadurch die Leute da mehr einkaufen. Wie ist das bei Schub?
Ja, also am Ende des Tages ist es eine Art Loyalty-Konzept, also zu sagen, anstatt dass der Kunde über irgendwelche anderen Werbeportale kommt, die dann bezahlt werden, kommt er halt über das Cashback-Portal. Ich glaube, der Datenaspekt existiert zwar sicherlich bei Payback und Co. Ich fürchte, die wenigsten Unternehmen haben A, Zugriff auf diese Daten und B, können wirklich ernsthaft was mit den Daten sozusagen, die in konkrete Actions umsetzen, weil dann doch die Datenbasis am Ende des Tages ein bisschen zu klein ist, beziehungsweise die Zielgruppe einfach zu klein wird von den adressierbaren Leuten. Haben die halt Zugriff auf eine meistens sehr kaufkräftige Kundschaft, die halt aber trotzdem preisbewusst ist, aber jetzt dann sich vielleicht noch mal so ein bisschen was zurückholen möchte.
Wie kam es damals zu der Entscheidung, das nicht stärker mit deinem anderen Unternehmen, mit MyDeals zu verzahnen, weil man könnte ja im Grunde genommen auf der einen Seite suchen die Leute quasi Vergünstigung und auf der anderen bekommen sie die. Man hätte ja überlegen können, dass man das quasi stärker zusammenführt.
Also über die Jahre habe ich ja verschiedene Unternehmen gegründet oder mitgegründet sozusagen und die drehen sich eigentlich alle so im weitesten Sinne um den Bereich Geld sparen, also auch Urlaubspiraten zum Beispiel oder eben halt Pepper beziehungsweise MyDeals. Und die Verknüpfung von allem, du hast immer das Problem, So speziell bei MyDeals versuchen wir, so neutral wie irgend möglich zu sein und eine Plattform zu bauen. Und je aktiver man in der Plattform mitgestaltet, desto schwieriger bleibt oder wird es, neutral zu bleiben und immer die besten Angebote zu listen. Und dementsprechend war für uns das schon wichtig, das so relativ klar zu splitten. Oder das heißt relativ absolut klar. So der einzige Überschnitt zwischen den beiden Unternehmen bin ich in der Person sozusagen als Gesellschafter. Aber auch so Themen wie halt, ja, dass halt nicht jeder Händler, also ein Schub ist viel händlerorientierter oder kann viel händlerorientierter sein, dass man einfach sagt, so ja, keine Ahnung, den Händler nehmen wir jetzt mal runter von der Plattform oder sowas oder keine Ahnung, die sind ja so nett zu uns, kommen, wir machen, geben denen jetzt irgendwie einen Gefallen oder sowas. Sowas könnten wir auf einer Plattform wie MyDeals jetzt halt eben nicht spielen. Mhm. Das muss immer, da müssen wir wirklich versuchen, deutlich neutraler zu sein.
So ein bisschen auch gegen den Trend, oder? Weil in vielen, auch gerade Fintech-Bereichen, ist ja eher der Anspruch, dass man sagt, so wir kuratieren, wir suchen quasi für die Leute schon irgendwie aus, was gut ist. Und da sind ja dann oft solche Partnerschaften irgendwie mit drinne.
Ja, wir machen im Prinzip beides. Also wir haben, also bei MyDeals haben wir sowohl den redaktionellen Ansatz, dass wir genau diesen kuratierten Teil tragen, aber eben auch die Plattform bauen, die idealerweise von den Nutzern, von und für die Nutzer sozusagen befüllt und bewertet wird. Und da ist natürlich Neutralität wichtig. Hm.
Es gibt ja ein paar feste, sehr, sehr große Loyalty-Programme in Deutschland, also zum Beispiel Payback oder Miles and More in einem sozusagen Flugbereich. Und dann gibt es jetzt ein paar neue Banking-Anbieter wie Vivid oder Check24 mit ihrem Konto, die stärker auf dieses Thema setzen und das in ihr Banking- oder Kontoangebot mit integrieren. Das heißt, wenn man irgendwie bei Lieferando damit bestellt, dass man automatisch auf dem Konto einen Betrag zurück überwiesen bekommt. In den USA ist es ja jetzt seit Jahren, hat es eine viel größere Tradition, zum Beispiel bei Firmenkreditkarten. Wird das hierzulande jetzt nochmal an Fahrt gewinnen, dieses ganze Thema Cashback?
Also ich verfolge den Markt ja schon seit vielen, vielen Jahren, auch vor allem so mit dem internationalen Blick auf das Ganze, und USA war dann natürlich immer brutaler Vorreiter. Also hat eigentlich jede Kreditkarte ein Cashback-Programm. Und dann gibt es halt so unterschiedliche, man kann fast sagen, je besser das Cashback-Programm ist, desto unattraktiver ist meistens die Kreditkarte. Und deswegen haben oft auch viele von den Verbrauchern da ganz, ganz viele Kreditkarten, um sozusagen immer von jeder einzelnen das Beste rauszupicken, wobei die natürlich auch ihre Kreditlimits sozusagen nicht so richtig im Griff haben. In Deutschland war immer die Schwierigkeit, einmal die Kreditkartenakzeptanz, die sich ja komplett geändert hat, auch durch und mit Apple Pay, würde ich mal behaupten, aber natürlich auch mit der EU-Regulierung, dass Visa und Mastercard eben nicht mehr irgendwie 2-3% oder sowas nehmen, sondern maximal 0,3%, was ja sogar niedriger ist als ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die EC-Karte jetzt offiziell heißt.
Girokarte.
Genau, sogar günstiger, als wenn die Kunden mit der Girokarte bezahlen. Also jetzt kann man sogar bei Aldi und Lidl sozusagen damit zugreifen. Jetzt klingt es bei mir im Hintergrund, ich muss aber nicht ran. Genau.
Verbuchen wir unter Homeoffice-Atmosphäre.
Absolut. Absolut.
Genau, die Frage genau. War, ob das jetzt an Fahrt gewinnt, auch in Deutschland.
Ja, ich glaube schon. Also Lieferando hat da auch eine sehr gute Lösung meiner Meinung nach gefunden, weil die zahlen ja das Cashback sozusagen nicht in Bargeld aus, sondern in Lieferando-Guthaben. Und dadurch, dass die es in ihrer eigenen Währung haben, fördern die natürlich ihren eigenen Umsatz und können bessere Angebote bauen.
Genau, und weitere Beispiele sind ja N26, genau. Revolut mit sehr speziellen sozusagen Partnerschaften.
Genau, N26 fährt eher so einen kommerziellen Partnerschaftsansatz, wo es so, glaube ich, auch so ein bisschen darum geht, sich gegenseitig zu bewerben. Also zum Beispiel ist da 10% auf Booking.com drin, was natürlich ein sehr, 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 sehr gutes Angebot ist. Aber da sind es eher so wirklich ausgewählte Partnerschaften, also so 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Partner und jetzt nicht wie bei einer richtigen Cashback-Plattform über 1000.
Und siehst du das langfristig eher als so ein eigenständiges Angebot in Richtung das wie ein Miles & More oder ein Payback, oder siehst du das eher als ein Feature von einem Bankkonto, von einer anderen App, dass es quasi da irgendwie intelligent integriert ist?
Also ich glaube, das ist ganz klar, also auch wieder dieser Versuch Richtung Wallet zu gehen. Einem Bankkonto, da ist man halt nicht jeden Tag drin. Und mit so einem Feature wie Cashback versuchen halt die Anbieter, mehr Retention in ihr eigenes Produkt reinzubekommen.
Also, dass die Leute immer wieder reingehen.
Genau, dass sie mehr die eigene App nutzen, vielleicht auch die Kreditangebote sehen oder das Tagesgeldprodukt und so mehr diesen Wallet-Charakter haben, dass man wirklich täglich da reinguckt. Und N26 hat ja auch dieses, ich weiß gar nicht, wie die es nennen, Moneybeam oder so, was ja im Prinzip dieser P2P-Geldsenden-Ansatz ist.
Ja. Lass uns jetzt nochmal über eine weitere News der vergangenen Tage sprechen. Die hängt da sogar auch ein bisschen mit drinne. Und zwar hatten wir auf Finance Forward berichtet, dass das US-Payment-Unternehmen Square mit seiner Cash-App nach Europa kommen will. Square stellt diese kleinen Terminals her. Also in Europa wird das vor allem von iZettle und SumUp hergestellt. Parallel haben die auch noch die Cash-App entwickelt. Das ist quasi eine Payment-App, die vor allem sich auf Millennials richtet. Hat damit 30 Millionen monatliche Nutzer, sind sehr erfolgreich, haben das cool gemacht. Ist irgendwie ein sehr ansprechendes Markenauftritt, arbeiten da mit Rappern und TikTok-Stars zusammen. Wie schätzt du die Chancen von so einem Player auf dem europäischen Markt ein?
Ja, die Amis tun sich traditionell immer ein bisschen schwierig hier in Finanzprodukten in Europa.
Woran würdest du sagen, liegt das eigentlich?
Also ich glaube, A, natürlich ein bisschen Fokus. Der Fokus liegt viel mehr immer auf England als jetzt auf dem Rest von Europa. Viele Sprachen, kleinere Märkte und dann am Ende des Tages ist irgendwie USA doch groß genug. Und dann ist vielleicht nicht genug Effort sozusagen wirklich drin, um Europa erfolgreich zu machen. Ja, aber ich muss sagen, also die Cash App gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ich glaube, die hat auch wirklich ein paar coole, simple Ansätze. Ist jetzt nicht so viel anders als die anderen Sachen, die schon da waren. Aber ja, auch mit dem Cashcode über Twitter, dass man sich so einfach Geld zuschicken kann mit dem Dollar-Handle sozusagen oder mit dem QR-Code auf der Kreditkarte und so, das ist jetzt alles nichts super Revolutionäres, aber passt jetzt halt voll in den Zeitgeist und ist einfach alles zusammen ganz cool gebündelt. Und die haben ja, glaube ich, auch Worth gekauft in Barcelona oder
genau,
ja. Ich glaube, die Firma sitzt in Litauen, so wie wahrscheinlich aber eher wegen der Banklizenz oder wegen der potenziellen Banklizenz, so wie Revolut ja jetzt auch wieder.
Die haben sogar eine Banklizenz. Also das Team sitzt in Spanien und die Banklizenz ist in Litauen.
Genau. Bei Revolut, die mussten ja jetzt auch auf die litauische Banklizenz wieder umstellen durch den Brexit. Und ja, ich glaube, ja, P2P-Geld senden ist extrem praktisch schon und ich glaube, ein super Use Case. Einen neuen, unbekannten Anbieter dafür extra installieren, wenn man schon PayPal benutzen kann, ist, glaube ich, schon schwierig. Aber vielleicht noch mal mit dem Krypto-Ansatz. Also die Cash App hat auch viel PR bekommen und viel Push, weil man super leicht halt Bitcoin und andere Kryptowährungen da drin kaufen konnte. Mit dem coolen Markenauftritt, den du schon angesprochen hattest, der wirklich, wirklich gut gemacht ist, coole UI, UX. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, ich sehe es jetzt aber jetzt auch nicht so direkt.
So ich glaube, der Punkt, ankommt. Den du gerade angesprochen hast, ist wichtig nochmal zu verstehen. In den USA war das Ankerprodukt quasi, dass die Leute angefangen haben, damit Geld zwischen ihren Freunden kleine Beträge halt hin und her zu schicken. Und mit diesem Ankerprodukt kann man, glaube ich, in Deutschland und in Europa ist man jetzt einfach zu spät, weil der Markt, also dass die Funktion ist einfach bei PayPal schon sehr gut gelöst. Und das wird, glaube ich, sehr schwierig. Also wenn, muss man dann überlegen, findet man ein anderes Argument, damit die Leute sich das holen.
Was ein bisschen schade ist, oder was heißt schade ist, wenn sie vielleicht ein bisschen schneller gewesen wären, hätte man noch bei den ganzen Kleinanzeigenportalen, glaube ich, ganz gut drauf gehen können. Also
wie meinst du das genau?
Naja, also PayPal wird ja sehr gerne in den ganzen Kleinanzeigen und sowas als Zahlungsmethode benutzt, aber natürlich die Family and Friends Version, damit man keine 1,9% Gebühren zahlen muss. Aber da hast du natürlich den Nachteil, dass es halt eben nicht mehr abgesichert ist. Und jetzt springen ja die ganzen Kleinanzeigenportale darauf auf, dass sie ihre eigene Payment-Lösung bauen, um halt mehr vom Kuchen sozusagen abzubekommen und ins transaktionale Business einzusteigen. Ich glaube, da hätte man vielleicht auch noch mit reinkommen können.
Und du meinst, dann hätte man automatisch eine riesen Reichweite gehabt über diese Portale?
Mega, ja. Absolut. Und vor allem halt genau in diesem Kundenkreis in einer sehr ähnlichen Wahrnehmung, wie heute in einem PayPal genutzt wird halt.
Wenn wir jetzt den Blick nochmal ein bisschen weiter, dann ist es ja so, dass der Wettbewerb um die Kundinnen und Kunden im Online-Handel extrem zugenommen hat. Es ging kürzlich so eine Grafik quasi in den Kreisen kursierte, die so ein bisschen von JD Sports, das ist so ein britischer Online-Händler, die hatten auf ihrer Seite haben so 14 Logos von unterschiedlichen Anbietern, mit denen man bezahlen kann, von Visa, Mastercard über PayPal, Klarna bis hin zu Alipay und irgendwelchen Krypto-Anbietern. Wie wird sich aus deiner Sicht der Markt entwickeln? Wer wird sich da durchsetzen?
Das wird super spannend. Also auch sehr schwer vorherzusagen. Also ich glaube extrem an Simplicity. Also ich bin großer Apple Pay und Google Pay Verfechter und ich kann mir gut vorstellen, dass sie wirklich einen wirklich, wirklich großen Marktanteil auf sich ziehen werden. Wenn man nach Asien guckt, dann wird es wahrscheinlich eher so ein Play von, man bietet alles an, es wird alles geben, einfach um dem Kunden die Wahl zu lassen. Also selbst bei den Straßenständen in Malaysia oder Japan oder sonst wo hängen 3, 4, 5 QR-Codes. Warum sollte es beim Online-Checkout auch nicht ähnlich sein? Wobei ich schon glaube, dass Apple Pay und Google Pay den anderen das wirklich, wirklich schwer machen werden. Klarna hat noch einen spannenden Ansatz mit dem Buy Now, Pay Later Konzept natürlich. Auch nochmal eine klare Differenzierung dadurch.
Also, dass man quasi entscheiden kann, wann bezahlt man 2 Wochen später sofort oder man bekommt halt einen Kredit und zahlt es über 12 Monate zurück.
Genau, ich glaube, technisch funktioniert es so, die erstellen dir on the fly eine Kreditkarte und du zahlst es dann halt in, weiß ich nicht, 3 Monatsraten oder sowas ab. Mag ich persönlich gar nicht, bin eigentlich sehr, sehr stark gegen Konsumentenkredite, gerade bei Produkten, wo man es eigentlich nicht wirklich braucht, also wenn es jetzt kein Auto oder sowas ist. Aber gibt es natürlich definitiv eine Zielgruppe für. Und gerade in den USA ist das, glaube ich, sehr, sehr beliebt und relevant. Und auch die, ich glaube, N26 startet, hattet ihr geschrieben, jetzt auch bald in Brasilien. In Brasilien zum Beispiel, das ist absoluter Standard. Da wird alles in 3 Monatsraten bezahlt. Alles, also auch der Supermarkteinkauf. Und wenn eine Kreditkarte oder eine Wallet nicht dieses Feature hat, dann funktioniert die halt nicht in Brasilien.
Meine ist die Frage auch, ob Apple und Google stärker in diesen Wallet-Charakter auch übergehen. Also in Indien ist es ja, glaube ich, so, dass Google das auch schon ausprobiert, dass dann deine Zahlungs-App eigentlich der Eingangspunkt für deinen Online-Einkauf ist. So, Klarna geht auch diesen Weg. Da ist so ein bisschen die Frage, ob sich das in Europa als Ansatz durchsetzen kann.
Ich glaube schon. Also ich hatte auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich meine, Shopify mit Shop, mit ihrer neuen Shop-App geht auch so ein bisschen rein. Ich denke,
wie funktioniert
die Schwierigkeit
das?
Wird. Ja, Shop ist einfach eine Aggregation von allen Shopify-Shops sozusagen. Und wenn du dann suchst, okay, durchsuchst du einfach alle Shopify-Shops. Und hast natürlich auch Shopify Pay oder ich weiß gar nicht, wie die ihren Checkout-Prozess sozusagen nennen. Aber dadurch kannst du halt sozusagen einen Skaleneffekt für die Shopify-Shops erzeugen. Also am Ende des Tages will irgendwie jeder die Wallet und der Player für alles werden. Und ich meine, das Vorbild ist ganz klar. Alipay und WeChat als die Definition der Super-Apps sozusagen. Und gerade also vor allem in Asien eifern allen denen hinterher. Von Grab, was so das Uber da drüben war, oder Gojek, die jetzt, glaube ich, auch mergen. Und die bauen dann auch Payment-Lösungen und machen Food-Delivery und alles wird alles. Und am Ende des Tages geht es darum, wer hat den niedrigsten Customer-Acquisition-Cost und kann den höchsten Customer-Lifetime-Value daraus rausziehen. Und ich würde sagen, wer hat den niedrigsten Customer-Acquisition-Cost? Google oder Apple, weil sie verkaufen nun mal die Geräte. Und damit haben sie ihre Apps installiert. Und für den Verbraucher macht es auch einfach Sinn, dass Payment in dem OS verankert ist. Es ist sicher.
Also in dem Betriebssystem meinst du der Smartphones?
Genau. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es nochmal relevant ist, aber wird sicherlich auch kartellrechtlich nochmal ein Thema werden.
Die Werbung. Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Lass uns jetzt im letzten Drittel nochmal über eins deiner weiteren Lieblingsthemen sprechen. Vor dem Podcast hast du gerade nochmal die Kurse auch gecheckt. es geht um die Blockchain-Technologie im weitesten Sinne. Gerade in den letzten Wochen stand ja die Kryptowährung, vor allem Bitcoin und Ethereum, sehr stark im Fokus. Der Kurs von Bitcoin ist von 18.000 auf zeitweise $44.000 gesprungen. Und eine der gängigen Erklärungen ist ja, dass zunehmend institutionelle Anleger diese Asset-Klasse entdeckt haben. Gerade ist es wieder ein bisschen runtergegangen. Wie beurteilst du generell diesen krassen Kurseinstieg über die letzten Wochen?
Also, wenn wir jetzt nicht Oktober, November, Dezember gehabt hätten, würden wir jetzt wahrscheinlich nicht über Bitcoin, sondern über DeFi, also Decentralized Finance, reden, weil das war eigentlich der Boom 2020. Aber die letzten paar Monate haben wirklich nochmal, zum nächsten Bullrun angesagt, und wenn man nach Google Trends guckt, sind wir fast wieder so hoch wie 2017, was Suchanfragen für Bitcoin und Ethereum angeht. Und
selbst die Bild-Zeitung hat ja jetzt schon geschrieben, wie man in Bitcoin investiert.
Das ist immer ein gutes Zeichen, genau. dass vielleicht der das Top erreicht ist, aber das sollte hier kein Investment Advice sein. Ja, also ich glaube natürlich auf jeden Fall, institutionelle Investoren kamen dieses Jahr rein. Es kamen die ersten publicly traded companies, die ihr Treasury in Bitcoin oder einen Teil des Treasuries in Bitcoin stecken. Square hat $50 Millionen investiert. Natürlich eigentlich nichts so, vor allem wenn man überlegt, dass sie durch die Cash App halt wirklich super nah dran sind. MicroStrategy, so ein kleinerer Softwareanbieter dagegen, die haben $500 Millionen, also fast all ihr Cash in Bitcoin gesteckt. Das war irgendwann im Juni oder sowas, also keine Ahnung, im Sommer herum. War natürlich jetzt ein absolutes Bombeninvestment. Dann hat PayPal auch im Sommer announced, dass man jetzt über PayPal Kryptowährung kaufen kann. Also es war schon ein sehr gutes Mainstream-Jahr. Aber also was sich wirklich getan hat, also was heißt wirklich, aber was wirklich relevant ist, ist, dass es eben nicht nur Hype ist, sondern die Hashrate, also die Processing Power, ist geht fast linear hoch seit 2017. Transaction Volume ging auch linear hoch bis zu diesem Punkt, wo jetzt so die letzten drei Monate der absolute Hype kam. Dann kommt halt wieder die verrückte Kurve, die nicht nachhaltig sein kann. Daily Transactions haben sich von 2019 auf 2020 vervierfacht etwa in den Kryptowährungen. Ja, und dann vor allem also auch, dass DeFi mehr oder minder Realität geworden ist, also Decentralized Exchanges.
Da konnte man ja vor allem dann seine Kryptowährung hinterlegen und dann da quasi so eine Art Zins drauf bekommen, richtig?
Genau, also zum einen Staking, was so eher in Richtung Sicherheit des Protokolls geht, und zum anderen halt Yield Farming, was jetzt nicht wirklich wie Staking ist, sondern eher Krypto-Lending. Also Lending war ein großer Boom, dass man sozusagen seine Kryptowährung anderen Leuten für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung gestellt hat, und dafür bekommt man dann einen gewissen Zinssatz zurück. Und genau, das hat, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, Frühjahr, so Februar, März, ich glaube März, wirklich angefangen. Hat dann im Sommer mit Compound und Balancer, was so zwei Projekte waren, nochmal so einen absoluten Mega-Boost bekommen. Und jetzt haben wir, glaube ich, 15 Milliarden Dollar etwa in DeFi-Contracts momentan gelockt. Das ist schon wirklich beeindruckend und erschreckend, wie schnell sowas dann doch geht.
Und, aber würdest du sagen, das ist ja immer noch ein Thema, was in dieser Szene trotzdem drin bleibt, oder ist es noch nicht so, was über die Szene rausgeschwappt ist im größeren Stil?
Absolut. Also DeFi ist eine absolute Nische. Das hat ja auch, also es ging das ganze Frühjahr, ganze Sommer, ganze Herbst in der Kryptobranche brutaler Hype. Außerhalb der Kryptobranche viel zu kompliziert, checkt keiner. Es ist auch wirklich kompliziert. Und dann ab Oktober fing es wieder an mit Bitcoin News. Dann wurde auch DeFi so ein bisschen ruhiger. Und Bitcoin ist die Flut, die alle Boote zum Schwimmen bringt und auch tote Projekte wieder im Preis steigen lässt. Oder obwohl Ripple vom SEC es Ermittlungen gibt und es nicht wirklich gut aussieht, steigt weiterhin wieder der Ripple-Preis. Andere Zombie-Projekte, die schon lange nicht mehr entwickelt werden, steigen im Preis. Das ist, ja, mit Bitcoin kommen halt dann auch, also mit dem Anstieg von Bitcoin kommen die Nachrichten, mit den Nachrichten kommen wieder mehr neue Leute rein. Die beschäftigen sich dann vielleicht nicht so viel, verstehen nicht, wie Market Cap oder sowas funktioniert, gucken dann einfach, welcher Coin kostet dann irgendwie ein paar Cent. Vielleicht geht der ja auch mal auf 20.000 Dollar, dass es vielleicht den Coin viel, viel öfters gibt als Bitcoin, guckt dagegen keiner. Ob der Coin überhaupt eine Maximal Cap hat oder inflationär ist, guckt auch keiner. Also dann gucken sie sich vielleicht gucken sie sich noch den Market Cap an, aber dann nicht den Fully Diluted Market Cap. Also das ist immer wieder spannend zu beobachten. Und auch spannend ist, dass die Börsen dann halt nicht mehr standhalten. Also Coinbase ständig down bei den Anfragen, kann kaum traden. Das ist verrückt.
Würdest du denn sagen, dass man diese Beeinflussung jetzt nicht nur bei den Kursen, die du gerade schon erwähnt hast, sieht, sondern dass es wie 2017 jetzt auch wieder stärker Neugründungen gibt? Damals gab es ja sehr viele von diesen ICOs, wo ein paar auch irgendwie ein bisschen zweifelhaft waren. Glaubst du, das tut sich da auch gerade was? Gibt es da auch diese Effekte?
Ja, absolut. Wobei der Hype ist wirklich um DeFi drumherum. Und da tut sich wirklich viel, weil es funktioniert halt und es ersetzt tatsächlich oder es kann Funktionen ersetzen in diesem Markt. Und da sieht man auch, dass einige Projekte, hier wieder kein Investment Advice und ich selber habe auch keinen Chainlink und bin auch kein großer Fan, aber Chainlink zum Beispiel hat halt was entwickelt, was alle anderen DeFi-Projekte aktuell brauchen, nämlich ein Oracle. Und deswegen wird es viel genutzt. Und wenn die Projekte es tatsächlich nutzen, dann steigt natürlich auch der Preis, weil man zahlt die Gebühr sozusagen in dem Token. Dadurch, dass der Token mehr tatsächlich in einem Real-World-Case genutzt wird, steigen die Preise, ja. Und da gibt's schon einige Projekte, die tatsächlich jetzt halt sinnvolle Anwendungen gebaut haben, die heute Werte schaffen. Dagegen 2017 ging es dann wirklich darum, oder ging es bei vielen Projekten darum, hey, wir finden jetzt das Internet neu auf der Blockchain, ohne dass wir Nutzer haben, ohne dass wir genau wissen, wie wir überhaupt dahin kommen, ohne dass wir überhaupt das Team haben. Also es war sehr, sehr, sehr viel Fantasie da drin.
Siehst du denn irgendwie ein, zwei Projekte, wo du sagst, das ist, das hat Potenzial, auch außerhalb der Kryptowelt irgendwie die Massen zu erreichen? Also gab es ja zum Beispiel Brave, der so ein Browser ist, der Blockchain-basiert ist, wo du dann von den Werbeeinnahmen Sachen zurück ausgeschüttet bekommst. Oder Voice, das ist so ein riesen, also es ist ein Social-Media-Projekt. Eine LinkedIn-Variante gibt es auch sozusagen auf der Blockchain. Bislang ist da, glaube ich, noch nicht so richtig krass durch die Decke gegangen. Was ist da deine Prognose? Siehst du da Projekte, die es schaffen könnten?
Ja, also Brave ist ein absoluter Superbrowser und erfreut sich tatsächlich auch außerhalb der Kryptoszene größter Beliebtheit. Aber ganz wichtig so, nur weil das Projekt gut ist, heißt das noch lange nicht, dass der Token gut ist. Also die Token Economics, die wirtschaftlichen Aspekte, die dahinter stehen, sind teilweise so schwierig zu konstruieren. Das heißt, selbst wenn die sich damals bei der Konstruktion das Beste gedacht haben, kann es sein, dass man zu viel Inflation reingerechnet hat. Dadurch entstehen einfach zu viele Coins, dann geht der Preis runter. Das heißt, nur weil man ein Projekt gut findet, heißt das nicht zwangsläufig, dass der Token tatsächlich gut ist oder einen Wert hat. Brave hat dann nochmal die nächste Schwierigkeit, das ist ein US-Unternehmen, hat ein ICO gemacht, ja, ist sehr nah an dem Ripple Thema dran.
Meinst du, dass die SEC da vielleicht dann morgen mal anklopft?
Ja, also da gibt es sicherlich einige Projekte, wo es ein bisschen problematisch ist. Aber so richtige Endkundenprojekte sehe ich momentan noch nicht so wahnsinnig viele. Es ist tatsächlich wirklich fast alles irgendwie ums Traden drumherum, also um Decentralized Exchanges und halt eben wirklich noch Protocol Layer. Ich glaube, darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Also so Projekte wie eben Polkadot oder auch Ethereum. Also ich meine, nahezu alle Projekte in der Kryptowelt oder viele der Projekte in der Kryptowelt sind auf Ethereum gebaut. Alles, was momentan in DeFi so passiert, basiert im Grunde auf den Smart Contracts. Stablecoins haben einen enormen Boom 2020 erlebt, speziell eben auch wegen DeFi, weil es halt benötigt wird, um kostengünstig oder kostenneutral zwischen den Börsen sozusagen Geld hin und her zu schieben. Oder eben aus einem Trade auch mal wieder rauszugehen in eine Fiat-Währung, ohne dass man direkt in Fiat tauscht, sondern weiterhin im Crypto-Space sozusagen drin bleibt. Da hat sich auf jeden Fall richtig viel getan. Und jetzt kann man einige der Projekte sozusagen tatsächlich auch einfach nutzen, auch wenn die Zielgruppe wahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr klein ist.
Du hast es gerade schon angesprochen. Gerade in Berlin gibt es eine sehr umtriebige Szene und eins der großen Hoffnungsträger ist da Polkadot. Das wurde von dem Ethereum-Gründer Gavin Wood, wurde das ja ins Leben gerufen. Und was machen die genau? Kannst du das ein bisschen erklären?
Genau, also im Prinzip versuchen die, also es gibt, speziell durch DeFi hat man auch, oder das wusste man schon immer, Ethereum hat ein großes Problem, nämlich die Skalierung. Die Blockchain ist nicht wahnsinnig schnell. Durch Ethereum 2.0, was jetzt jahrelang verzögert war, aber jetzt endlich gekommen ist, wird sie nochmal deutlich schneller, aber es gibt auf jeden Fall ein Limit. Und gerade wenn viel Action ist, also viel losgeht, keine Ahnung, viel getradet wird oder die Kurse steigen, dann steigen die Gas-Fees extrem. Gas-Fees sind die Gebühren, die man zahlen muss, um eine Transaktion auf der Ethereum-Blockchain zu realisieren sozusagen. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass man, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50, 100, 200 Euro für eine einzelne Transaktion zahlen muss, damit die in den nächsten 5 Minuten sozusagen validiert wird. Und dann sieht man, kommt man sehr schnell ans Limit dran, weil das lohnt sich dann für viele Leute nicht mehr so viel Transaktionsgebühren zu zahlen. Und eine der großen Ideen damals war, eben ein Ethereum zu bauen, was zu skaliert. Und dann gibt es verschiedene Second Layer Approaches sozusagen. Also man versucht nicht unbedingt Ethereum zu ersetzen.
Und sondern dass beide Projekte auch zusammen funktionieren können, richtig?
Korrekt. Und genau das macht eben Polkadot. Die bauen eine Blockchain, die interoperable zwischen verschiedenen Blockchains ist. Es ist ein sogenanntes Relayer, eine Relayer-Chain in der Mitte und außen dran können andere Blockchains andocken. Dadurch hat man den Vorteil, dass die Transaktionen nicht sequenziell, sondern also nicht nacheinander, sondern parallel stattfinden können. Dadurch ist sie schneller und kann zwischen mehreren Blockchains Transaktionen darstellen. Und das ist gerade für DeFi, wo es sozusagen immer zwischen dem Tausch zwischen mehreren Blockchains beziehungsweise Währungen geht, extrem wichtig. Genau, die hatten auch damals ein ICO gemacht. Das war der letzte profitable ICO sozusagen für die Investoren. Und die waren die ersten, die so einen extrem langen Lockup gemacht haben. Ich glaube, 2 Jahre, bevor man seine Tokens verkaufen durfte. Die Tokens kamen aber gar nicht nach 2 Jahren raus, sondern viel, viel später. Ich weiß gar nicht, 3 Jahre oder sowas hat's gedauert oder ein bisschen länger auf jeden Fall. Und das war ein guter ICO. Also haben viele Leute dann tatsächlich auch dran Geld wieder verdient, weil das Team dahinter ist sehr gut. Da ist auch Parity entwickelt da auch mit. Jutta Steiner aus Berlin, beziehungsweise sind einige hier in Berlin, die für Polka arbeiten. Und dann gibt es noch ein anderes, teilweise auch in Berlin ein ansässiges Projekt, was fast genau das Gleiche macht. Das ist Cosmos. Das ist auch sehr sehr gehypt sozusagen. Aber ich glaube, der Grund, warum halt Polkadot auch so viel, so stark aktuell wächst, ist halt, dass wirklich viele Projekte eben darauf setzen, was halt einmal an dem Team liegt, was dahinter arbeitet. Mit Gavin Wood zusammen, einem der Co-Gründer von Ethereum, hast du natürlich gute Reputation. Und aktuell sagen die, bauen mehr als 250 Projekte auf Polkadot, was dann wieder dazu führt, je mehr Projekte sozusagen die Blockchain benutzen, dann müssen die wieder Fees zahlen und damit wird halt der Token nützlicher. Und wenn der Token nützlich ist, dann steigt der Preis. Aber auch bei Polkadot, das ist auch ein inflationäres System. Also das ist jetzt nicht wie bei Bitcoin, dass es da einfach 21 Millionen Bitcoins gibt and that's it, sondern da werden jedes Jahr, ich glaube, 10% oder sowas mehr gedruckt. Also muss auch Nutzung drin sein, damit das tatsächlich dann langfristig funktioniert. Genau, das ist so der schnellere Rundown. So Hype-Projekte, die da drauf gerade entwickelt werden, ist so einmal Akala, was auch in der DeFi-Richtung ist. Dann Moonbeam, was im Prinzip versucht, die Smart-Contract-Funktion von Ethereum nachzubauen. Oder auch Centrifuge. Und je mehr erfolgreiche Produkte es sozusagen auf den einzelnen Blockchains gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass die einzelne vielleicht erfolgreich wird.
Alles klar, die Zeit ist schon um. Wir können ja dann in einem halben, dreiviertel Jahr nochmal gucken, wie sich die Kryptowerte und die einzelnen Projekte entwickelt haben. Sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und vielen Dank für deine Zeit, Fabian.
Danke dir, Kaspar, sehr gerne.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.